Johann Christian Reinhardt. Heroische Landschaft mit dem Tod des Opheltes. Sieben gegen Theben. 1816. Landschaft mit Biss. Oliver Jehle. Todbringend ist der Biss, mit dem eine gewaltige Schlange ihre Fangzähne in die Seite eines jungen Mannes schlägt. Im rechten Vordergrund ist er im Zweikampf mit dem kraftvollen Reptil zu Boden gestürzt. Sein Kurzmantel liegt unter ihm und breitet sich auf dem Boden aus wie eine dunkelrote Blutlache. Von links nähern sich antikisch gewandete Gestalten in einem seltsam verhaltenen Laufschritt, während im Mittelgrund weitere Krieger in ihren Rüstungen zu entdecken sind. Doch nicht nur diese grausame Szenerie schildert Johann Christian Reinhardt 1816. Ein Landschaftspanorama von großer Ruhe und strahlender Klarheit öffnet der Künstler vor dem Auge des Betrachters und erinnert mit Tempeln und Gebäuden an die erhabene Vergangenheit einer Landschaft, die zum Sehnsuchtsort so vieler Künstler geworden war. Spuren römischer Antike eröffnen sich der Anschauung und bedeutende Denkmäler der Vorwelt schmücken den Boden. Die Wirklichkeit selbst erscheint hier in höherem Glanze der Dichtung, schreibt Karl Ludwig Fernow in einem Beitrag zur Landschaftsmalerei, den er seinem Freund Reinhardt widmete. Architekturzitate und klassische Landschaft greifen ineinander. Vertrautes wird am Rande vermerkt, ausführlicher aber verweilt der Künstler auf dem Verstörenden, das er dem Betrachter offenlegt, wird doch der weite Ausblick zum feierlichen Hintergrund eines entsetzlichen Geschehens. Aber wer ist nun der junge Mann, dessen grausamen Todeskampf wir bezeugen müssen? Reinhardt selbst führt uns auf die Spur seiner Identität. In seinem Almanach aus Rom finden sich die entscheidenden Hinweise. Der im Todeskampf gezeigte, der junge Mann, der mit der Schlange ringt, ist der nemäische Königssohn Opheltes. Teil einer weit ausgreifenden Trilogie ist dieses grausame Todesszenario. Dessen Schilderung verdanken wir dem griechischen Dramatiker Aischylos, der vom Zug der Sieben gegen Theben berichtet, jenem Kampf der Brüder Eteokles und Polyneikes um das Königreich Theben, in dessen Verlauf beide den Tod finden sollten. Der Moment, den Reinhardt auswählte, zeigt, wie Polyneikes mit seinen Verbündeten den Weg durch das Tal von Nemea nimmt und dort auf die aus ihrer Heimat verschleppte Amazonenkönigin Hypsipyle trifft. Als Sklavin des Königs und Zeus-Priesters Lykurgos lebt sie an diesem Ort und ist als Amme mit der Erziehung des Kronprinzen Opheltes betraut. Einen der sieben Helden, Adrastos, dürstet es nach der langen Wanderung und Hypsipyle weist ihm den Weg zu einer verborgenen Quelle. Dass sie darüber den ihr anvertrauten Knaben allein im Grase liegen lässt, wie es in Karl Philipp Moritz' 20. Kapitel seiner Götterlehre heißt, wird zur schicksalsschweren Entscheidung. Denn als sie zurückkehrt, muss sie mit ansehen, wie das Kind von einer Schlange angegriffen und getötet wird. Mit einem Stipendium seines adligen Gönners in der Tasche war Johann Christian Reinhardt im Jahr der Französischen Revolution nach Rom gereist, um diese Stadt zukünftig nie wieder als Lebensmittelpunkt aufzugeben. 1761 in Hof an der Saale geboren, hatte Reinhardt in Dresden und Leipzig die alten Meister studiert. In Rom traf er nun auf unzählige Künstler, die alle den Weg über die Alpen genommen hatten, in der Überzeugung, dass nur hier die wahre Kunst zu verwirklichen sei. Winkelmann war ihr Gewährsmann, und dessen Diktum, groß, ja unnachahmlich zu werden, gelänge nur demjenigen, der die Antike nachahme, führte sie alle an den Tiber. So wuchs Reinhardt auf römischem Boden zu einem Hauptvertreter klassizistischer Landschaftskunst heran, davon beseelt, die heroische Landschaft wieder in ihr Recht zu setzen. Gemeinsam mit Josef Anton Koch suchte er danach, die Kunst der Landschaftsmalerei nicht nur zu erneuern, sondern im Rückgriff auf die Arbeiten der Wahlrömer Nicolas Poussin, Claude Lorrain und Gaspard Duguay das Gattungsgefüge neu zu justieren. Reinhardts Hingabe gilt dem Detail, dem Erfassen des Lichts, wie es in Ästen und Blättern aufscheint, dem Wechsel von Hell und Dunkel, das den Boden überzieht und Felsen, Wege und Sträucher in ein bewegtes Spiel aus Licht und Schatten verwandelt. Alles in diesen Naturschilderungen verdankt sich genauer Beobachtung einer wissenschaftlichen Exaktheit, die eine lebendige Natur auf die Leinwand zu übertragen versteht. Eine Wahrheit und eine Fülle, die unbeschreiblich ist, zeichnen seine Bilder aus, schreibt Caroline von Humboldt 1802 an Goethe, denn schönere, frischere, vollere und dabei durchsichtigere Bäume sind nirgends zu sehen. Doch es bleibt nicht bei der Schilderung solcher Landschaftsprospekte. Literarisch verbürgte Handlungen gilt es aufzunehmen. Dieses explizite Spannungsverhältnis ist gleichsam richtungsweisend für das ästhetische Kalkül Reinhardts. Verwandelt er seine wohltemperierten Landschaften in einen heroischen Naturzustand, der dem Kreislauf von Werden und Vergehen gleichsam enthoben zu sein scheint, queren zugleich ungelenk agierende Figuren den Blick des Betrachters. In all dieser Naturschönheit treten als entscheidende Ausdrucksträger somit die Staffagefiguren auf, womit die Personen und ihre Einbindung in die Landschaft zu den wichtigsten poetischen Elementen seiner Malerei werden. Reinhardts Bildkunst erschöpft sich nicht in der Wiedergabe der Natur, wie mimetisch exakt dieses malerische Protokoll auch sein mag. Zu deutlich war ihm bewusst, dass sich das Landschaftsbild nur qua Aufwertung der Staffage auf einer höheren Ebene in den Malereidiskurs einordnen lässt. Denn allein das Beiwerk überführt den Naturausblick in ein Arsenal historisch klassifizierbarer Zeichen. Die Staffage erklärt den ehedem nicht Bezeichneten zu einem Ort der Geschichte. Die thematische Ausrichtung, die Reinhardt mit dem Tod des Opheltes seiner Landschaft zuweist, steht dabei für ein neues, geweitetes antiken Verständnis, denn nicht der allbekannte Topos von der edlen Einfalt und stillen Größe, der seit Winckelmanns verlebendigenden Beschreibungen der Skulpturen und Artefakte das Sprechen über die Antike bestimmte, wird hier zur Grundlage der Bildkonzeption. Vielmehr erhebt Reinhardt das Charakteristische und Eigentümliche zur Wesenskategorie seines Kunstwerks. Spätestens seit Alois Hirts Laokoon-Aufsatz des Jahres 1797 waren sämtliche Freiräume, die sich zwischen dem Idealschönen und dem Hässlichen auftaten, neu vermessen worden. Der Text des Berliner Archäologen berichtete davon, der Romreisende könne im Palazzo Spada ein antikes Relief mit dem Todeskampf des Opheltes sehen. Mit diesem Artefakt begegne dem Betrachter eine Bildsprache, die jede Art von Ausdruck und Bewegung ohne Milderung bildete und allein daran orientiert sei, Bedeutung, Wahrheit, kurz Charakteristik, die den Geist der alten Kunst leitete, zur Darstellung zu verhelfen. Als genauer Leser Hirts wendet sich Reinhardt der grausamen Erzählung zu, begibt sich in den Wettstreit mit dem kaiserzeitlichen Relief und lotet gleichsam die Grenzen und Möglichkeiten des antiken Pathos für die eigene Zeit aus, und das im Medium der Landschaftsmalerei. Die psychologische Durchdringung der antiken Erzählung, die Pflichtvergessenheit der Amme, die zum Tod des Kindes führt, findet jedoch keine offensichtliche Entsprechung in der Naturschilderung. Es finden sich keine handfesten Hinweise auf Verzweiflung, keine zerstreuten Haare, von denen Alois Hirt mit Blick auf die antike Mythe berichtet, noch Gesten, die verdeutlichen, dass Hypsipyle von dem Anblick zurückschauert, den der Todeskampf ihres Mündels entbietet. Die Beschreibungen der heroischen Landschaft und die innere Gestimmtheit der Protagonisten werden gerade nicht zu korrespondierenden Größen erhoben. Die heroische Landschaft, wie Reinhardt sie dem Connoisseur präsentiert, wird vielmehr als Landschaftstyp dargeboten, der durch Poetik und Kunsttheorie als genuin artifizielles und damit fiktives Sujet gefasst wird. Malend hätte Reinhardt die Natur in Besitz nehmen, sie zum Spiegelbild der Mythenerzählung machen können. Unbetroffen erscheint der Naturraum jedoch, denn der Maler entwirft eine als geistige Landschaft primär poetisch konstituierte Vorstellungswelt. Dabei geht es denkbar tief hinab in die Schicksalsverfallenheit des Menschen, doch verliert Reinhardts Pinsel nie seinen schön lebendigen Duktus. Erfüllt von der Gewissheit, die Landschaftsmalerei auf dem schmalen Grat von Historienmalerei und Landschaftskunst grundlegend neu ausgerichtet zu haben, verschließt seine feinmalerische Ausführung das Bild allzu deutlicher Dramatik, ja dem Charakteristischen, das er selbst zur ästhetischen Leitkategorie erklärte. Einem Anspruch folgend, der Antike und ihrer Mythologie einen dauerhaften Ausdruck verliehen zu haben, findet er zu einer historisch versierten, dabei aber eigentümlich harten Malerei, die in der Wahl des Themas Bedeutung und Wahrheit aufruft, in der Ausführung aber unbedingt die Grenzen des Dekorums wahren muss. Darin, so könnte man schließen, liegt das wahre Pathos dieses Bildes. Die Helden werden die Schlange töten und Hypsipyle vor der drohenden Todesstrafe bewahren. Aber diesen Fortgang der Geschichte sehen wir genauso wenig wie das feierliche Begräbnis des Königsknaben. Noch wölbt sich strahlend blau der Himmel über dem sterbenden Kind. Sein naher Tod aber dient etwas Höherem, der Nobilitierung klassizistischer Landschaftsmalerei.